Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Wir blicken nun auf die Reisen von einem Mann, der von 1948 bis 1951 durch Deutschland reiste, um nach den Zerstörungen durch die Shoah die Überreste jüdischen Lebens zu dokumentieren. Mordechai W. Bernstein, der aus Weißrussland stammende Rabbiner, Forscher und Journalist, der besuchte auch Schneitach, einen kleinen Ort in Mittelfranken, in dem es über hunderte von Jahren eine jüdische Gemeinde gab. Dort fand er einen unzerstörten historischen Synagogenkomplex vor und empörte sich über ein schweres Sakrileg, denn seine Erlebnisse bei der Recherche in Nachkriegsdeutschland, die hat Bernstein dann in einer Reihe von Essays verarbeitet, auch in einem Text über Schneitach. Einige dieser Funde, darunter auch Ritualobjekte, wertvolle Bücher und auch viele Gegenstände, hat er nun in diesen Essays verpackt. Judith Leister ist seinen Spuren Mordechai Bernsteins in Schneitach gefolgt.
Unweit von Nürnberg liegt das Dorf Schneitach. Es gab dort, auch bevor Hitler an die Macht kam, keine große jüdische Gemeinde. Im Jahr 1933 lebten dort insgesamt 51 jüdische Seelen bei einer allgemeinen Einwohnerzahl von mehr als 2000. Die Gemeinde war aber gebadet in jahrhundertealtem Ansehen und Berühmtheit. Diese Ansiedlung hat eine reiche, farbenfrohe und wunderbare Geschichte. Bereits im Jahr 1498 wird ein Schneitacher Jude, Samuel, in Nürnberg erwähnt.
Es war wohl im Jahr 1951, als Mordechai Bernstein, von ihm stammen die eben gehörten Worte, das mittelfränkische Schneitach besuchte. Der Weißrusse jiddischer Muttersprache war als einer der Köpfe des oppositionellen sozialistischen allgemeinen jüdischen Arbeiterbunds in der UdSSR Verfolgungen ausgesetzt gewesen und hatte eine jahrelange Odyssee durch sowjetische Gefängnisse und Lager hinter sich. Gleichzeitig hatte er durch den Holocaust viele Angehörige verloren, darunter seine Mutter. Bis zum Zweiten Weltkrieg war der ausgebildete Rabbiner in Warschau und in Wilna für das jiddische wissenschaftliche Institut, kurz JIWO, tätig gewesen. Bernstein sah es als seine Lebensaufgabe an, das jüdische Erbe zu erforschen und zu bewahren, erst recht nach der Shoah. Deshalb reiste er 1948 nach Deutschland, um zu retten, was er retten konnte, und war tief berührt vom Schicksal untergegangener jüdischer Gemeinden wie der in Schneitach. Bernhard Purin, Direktor des Jüdischen Museums in München und ehemaliger Gründungsdirektor der jüdischen Museen in Schneitach und Fürth, weiß, dass Bernstein der Erste war.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Shoah, der systematisch jüdisches Kulturgut erforscht hat, das, was also übrig geblieben ist von den Zerstörungen der Nationalsozialisten. Er hat es teilweise im Auftrag vom Jüdischen Wissenschaftlichen Institut gemacht, das von Wilna dann nach New York übersiedelt ist. Für das Forschungsinstitut hat er vor allem Archivmaterialien gesichtet, aber er selber hat sich ganz stark für Objekte interessiert und hat an den Orten, die er besucht hat, das waren über 800 Orte in Deutschland, ist er in die Museen gegangen, in die Archive und hat nach Ritualobjekten gesucht, nach hebräischen Handschriften und Drucken.
Zusätzlich war Bernstein Berater der Jewish Cultural Reconstruction, JCR. Diese 1947 gegründete jüdische Organisation nahm sich der sogenannten erbenlosen Kulturschätze in der amerikanischen Besatzungszone an. Diese sollten nicht im Land der Täter verbleiben, sondern jüdischen Einrichtungen im In- und Ausland zugutekommen und wurden meist nach Israel und in die USA transferiert. Auch aus Schneitach wurden später durch die JCR rund 50 Objekte an das Jüdische Museum in New York überführt. Jedoch im Fall von Schneitach nicht unter Mitwirkung Mordechai Bernsteins. Leiterin der JCR war die Philosophin Hannah Arendt, die sich mit einem ihrer wichtigsten Mitarbeiter, dem deutsch-israelischen Philosophen Gershom Scholem, über die Person Bernsteins übrigens herzlich uneins war. Bernhard Purin.
Im Briefwechsel zwischen Arendt und Scholem wird Bernstein immer wieder genannt, weil Hannah Arendt ihn näher an die Organisation holen wollte und Gershom Scholem das immer verhindert hat, weil Scholem als Berliner Jude hatte auch seine Vorurteile gegenüber sogenannten Ostjuden und hat dem nicht zugetraut, dass er das mit der Fachkunde, wie er als deutscher Jude machen kann.
Zurück nach Schneitach. Etwa um 1500 entstand in Franken ein Landjudentum, weil Juden mit Gewalt aus Reichsstädten wie Nürnberg vertrieben worden waren und Territorien wie Bayern Ansiedlungsverbote erlassen hatten. In der Gegend um Schneitach stellte eine lokale Adelsgemeinschaft auf der Burg Rothenberg, sogenannte Ganerben, gegen Geld Schutzbriefe für Juden aus. Eine lange Zeit verbreitete Praxis, die Juden zwar die Ansiedlung ermöglichte, ihnen aber keinerlei tatsächlichen Schutz bot. Ich gehe mit Monika Berthold-Hilpert, der Direktorin des Jüdischen Museums, durch eine Gasse in Schneitach. Unter unseren Füßen Kopfsteinpflaster, auf der anderen Straßenseite das Museum, ein langgezogener Fachwerkbau. Über dem Eingang der ehemaligen Synagoge hebräische Buchstaben, die auf das Jahr der Erbauung verweisen.
Wir sind jetzt hier in der Museumsgasse in Schneitach, die früher einmal Judengasse hieß. Das ist hier eigentlich das geistige Zentrum der Schneitacher Juden gewesen mit der Synagoge, die 1570 erbaut worden ist. Also es ist eine der ältesten noch existierenden Synagogen in Deutschland mit angebaut. Da stehen wir jetzt hier davor mit den beiden runden Doppeltüren, der Eingang jeweils ins Rabbinerhaus und ins Vorsängerhaus. Und anschließend an den Gebäudekomplex ist hier auch noch das Schulklopferhaus.
Der Schulklopfer pochte mit einem Holzhammer an jüdische Häuser, um zum Gottesdienst in die Schule, also die Synagoge, zu rufen. Im 17. Jahrhundert, zu ihren Glanzzeiten, besaß die stark anwachsende Schneidacher Gemeinde einen überregionalen Ruf, schreibt Bernstein enthusiastisch.
Eine seltene Gemeinde war das, in der das Rabbinat über Jahrhunderte von berühmten Männern geführt wurde. Es gab dort eine der bekanntesten Yeshivot Deutschlands. Die Weisen von Schneitach waren für Juden weit über die Grenzen Deutschlands hinaus ein Begriff. Schneitacher Rabbiner wurden von sehr großen Gemeinden, Prag, Wien, abgeworben, und andersherum hielten es Rabbiner aus sehr respektablen Gemeinden für eine große Ehre, in die heilige Gemeinde von Schneitach aufgenommen zu werden.
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts jedoch schrumpfte die Gemeinde in Schneitach. Da Juden sich ihren Wohnort nun aussuchen konnten, wanderten viele in die Städte ab, wenn sie nicht gleich in die USA emigrierten. Monika Berthold-Hilpert.
In den 1930er Jahren gab es ja hier schon keinen Rabbiner mehr. Das Rabbinat Schneitach ist schon in den 1880er Jahren erloschen. Seit dieser Zeit gab es hier in der Regel einen Vorsänger, der einfach den Gottesdienst dann geleitet hat, der vermutlich gleichzeitig das Amt des Schächters ausgeübt hat. Und im 20. Jahrhundert hatte man hier nur noch einen Lehrer, der auch dieses Vorbeteramt ausgeübt hat und der gleichzeitig auch der Schächter war. Und dieser letzte Lehrer in Schneitach, Moses Gutmann, der hat auch hier in dem Haus noch gewohnt.
Ihr grausames Ende fand die jüdische Gemeinde von Schneitach mit dem Pogrom von 1938. Mordechai Bernstein gibt hier wieder, was man ihm vor Ort erzählt hatte.
Die Synagoge ging aus der Kristallnacht unbeschadet hervor, weil um die Synagoge herum in dieser ehemaligen jüdischen Straße bis heute Deutsche wohnen. Und wäre die Synagoge angezündet worden, hätten die Flammen die benachbarten Wohnungen nicht verschont. Die Synagoge wurde, mit einfachen Worten, nur geplündert. Während dieser Nacht geschah ein Wunder. Es fand sich ein Deutscher ein Ofenmacher namens Stammler. Er rettete aus der geplünderten Synagoge alle Ritualgegenstände und Torarollen und versteckte sie.
Bernstein misstraute diesem Ofenmacher, Gottfried Stammler, der ihn bei seinem Besuch in Schneitach herumführte. Zu Recht. Denn Stammler hatte bereits kurz nach dem Pogrom im Synagogenkomplex ein Heimatmuseum eingerichtet und sich selbst zu dessen Leiter aufgeschwungen. Ein Plan, den er schon länger verfolgt hatte.
In seiner Museumschronik hat er eigentlich schon in den 20er Jahren darüber nachgedacht, was denn der geeignetste Platz für das Heimatmuseum wäre. Und da spricht er von ganz vielen Sachen und sagt dann schließlich so zum Schluss, das Beste wäre natürlich die Schule, die Judenschule. Aber wann werden wir die Juden los? Einmal muss es werden. Und nach 1945 hat er offensichtlich gedacht, es kommt nicht so gut, wenn das irgendjemandem in die Hände fällt, und hat dann noch eine Anmerkung dazu geschrieben: Wir sind die Juden losgeworden, aber zu welchem Preis? Das wollten wir nicht.
Darüber, was während des Pogroms 1938 in Schneidach geschah, kursieren unterschiedliche Versionen. Stammler stellte sich gern als Retter dar.
Er kam hierher, hat gemerkt, die SA-Leute hatten wohl schon angefangen, die Synagogenleuchter aus dem Haus zu schleppen und das Gestühl zu zerschlagen, mit Torarollen das aufzutürmen, und wollten das anzünden. Und dann hat er, oder das ist das, was er behauptet in seinen Entnazifizierungsverfahren, dass er den Befehl zum Löschen gegeben hätte. Und zwar, weil man ja so wertvolles Kulturgut nicht vernichten darf. Und dann sei der Kreisleiter hinzugekommen, der ihm dann erstmal mit einem Fußtritt bedacht habe. Aber man hat dann das Feuer gelöscht und hat sich offensichtlich damit begnügt, einfach alles kurz und klein zu hauen, was nicht nied- und nagelfest war. Den Lehrer hier die Treppe runterzuwerfen und fürchterlich zu verprügeln und dann alle Juden in Schneidach zu verhaften.
Nach dem Krieg rühmten sich in Schneidach aber auch andere des Verdiensts, die Synagoge vor dem Schlimmsten bewahrt zu haben.
Das Interessante ist nur, dass der Kreisleiter nach 1945 in seinen Memoiren die Angelegenheit ganz anders darstellt, der dann einfach sagt, dass er nach Schneidach gefahren ist, weil es hier so viele radikale Elemente in der Partei gegeben habe, um denen konnte man nicht trauen, und da hatte man einfach Angst, dass es zu Ausschreitungen kommt und dass hier Feuer gelegt wird, und deswegen hat er nach dem Rechten gesehen. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass der örtliche Feuerwehrkommandant sowohl dem Stammler für seine Version einen Persilschein für das Entnazifizierungsverfahren ausstellt, als auch dem Kreisleiter.
Sein neues Heimatmuseum richtete Stammler nach Gutdünken ein. Die Haupthalle verwandelte er in einen Raum für christliche Kunst, in den Toraschrein. Das Allerheiligste der Synagoge stellte er eine Pietà. Eine Schmerzensmutter, die Mordechai Bernstein hier mit ihrem jüdischen Namen Miriam bezeichnet.
Nachdem wir durch die anderen Räume gegangen waren, gelangte ich in die Haupthalle des Museums, das heißt genauer gesagt der Synagoge. Und an der Ostwand, in der ehemaligen Nische des Toraschreins, stand sie, die heilige Miriam. Einen besseren Platz konnte der Museumsverwalter Stammler nicht finden. Erschüttert von Scham und Schmerz wandte ich den Blick von der Ostwand dieses Schneidacher Schreins ab. Nicht nur wegen der religiösen Profanität, auch wegen des blutigen Witzes, wegen der höhnischen Farce, die solch ein Bild absichtlich oder nicht erschafft. Solch blutigen Hohn konnte sich selbst der schrecklichste Mephisto nicht ausdenken.
Für den gläubigen Juden Bernstein, der ständig mit seinem Schmerz und seiner Trauer um die zerstörte Kultur und die Millionen von Toten rang, wie wir aus seinen Briefen an die Familie wissen, war dies ein ungeheuerlicher Frevel. In der Tatsache, dass Gottfried Stammler die Mutter Gottes ausgerechnet im Toraschrein der Synagoge platzierte, erkennt Bernhard Purin ein historisches Muster.
Ich weiß nicht, ob es dem Heimatmuseumsleiter Stammler bewusst war, als er die Pietà, die Muttergottesfigur, in den Toraschrein aufstellt, im nunmehrigen Heimatmuseum, dass er sich da in eine antijüdische Tradition stellt, die aus Mittelalter zurückgeht, weil in vielen Städten hier in Deutschland sind nach der Vertreibung der Juden während Pogromen im Mittelalter oder nach der Ermordung die Synagogen in Marienkirchen umgewandelt worden, so zum Beispiel in Regensburg, hier in München auch, in Bamberg, in Nürnberg. Maria gilt als das Symbol der Reinheit, und da wollte man die unreine Synagoge symbolisch reinigen aus christlicher Sicht.
Monika Berthold-Hilpert und ich stehen im Museum vor der Falltür, unter der sich das frühere Ritualbad verbirgt, ein kleiner Raum mit grob behauenen Steinen. Die jüdischen Schneitacher nutzten die Mikwe bis ungefähr 1830, bis die bayerische Hygieneverordnung neue Regeln vorschrieb.
Oh, das ist aber wirklich schwer. Vorsicht, dass Sie sich hier den Kopf nicht anschlagen. Das ist etwas gefährlich. Es tut mir jetzt sehr leid, dass das Licht hier nicht mehr funktioniert, aber da ist wirklich noch unten das Wasser drin und das sind die Stufen, wie man ursprünglich in dieses Ritualbad heruntergegangen ist. Und Sie sehen hier hinten auch ein großes Loch in der Wand, denn das Interessante war, dass Gottfried Stammler schon in den 30er Jahren die Behauptung aufgestellt hätte, an der Stelle der Synagoge habe sich die älteste Schneitacher Kirche befunden. Und er hat dann in den 1950er Jahren hier gegraben. Ältere Schneitacher sagen, der war auf der Suche nach dem Judenschatz.
Gefunden hat Stammler natürlich nichts. Aber 30 Jahre später zeigte sich, dass er selbst jüdische Objekte im Haus versteckt hatte. Wahrscheinlich, um sie nicht an die Jewish Cultural Reconstruction herausgeben zu müssen.
Stammler war ein Schlitzohr, in dem er einfach Dinge versteckt hat. Und erst als in den 80er Jahren hier das Heimatmuseum renoviert werden sollte und dann hat zum ersten Mal eine wirkliche Inventarisierung stattgefunden und man hat das ganze Gebäude ausgeräumt. Und da hat man dann Ritualtextilien in Himmelbetten versteckt gefunden, Torawimpel in einem Nachtstuhl, die Kriegergedenktafel der jüdischen Gemeinde eingemauert im Toraschrein und.
Der jüdische Friedhof in Schneitach, drei nebeneinander liegende Parzellen, auf denen ab dem 16. Jahrhundert Beerdigungen stattfanden. Hier gibt es prächtige Grabsteine aus der Barockzeit, die unverkennbar Prager Einfluss zeigen und schlichtere aus dem 20. Jahrhundert. Während des Pogroms von 1938 wurde vieles zerstört. Unter dem Gras spürt man die harten Kanten umgestürzter Grabsteine. Die Schneitacherin Birgit Kroder-Gumann kümmert sich seit 25 Jahren ehrenamtlich um den Friedhof. Sie hat zweckentfremdete Grabsteine im Ort aufgespürt und gemeinsam mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden die Rückführung veranlasst. Außerdem hat sie Kontakt zu Experten für jüdische Denkmalpflege aufgenommen. Immer wieder begleitet sie Nachfahren von fränkischen Juden auf den Friedhof. Darunter auch eine Familie aus New York.
Wir hatten vor einigen Jahren Nachfahren da von der Familie Wolf, die gar nicht wussten, dass für die Großmutter ein Stolperstein liegt im Ort. Dann sind wir hier raufgegangen auf den Friedhof und haben entdeckt, das Grab des einen Großvaters ist geschändet, das Grab des zweiten Großvaters ist nicht hier, weil der in Dachau geblieben ist. Die Großmutter konnte man finden. Und bei der anderen Großmutter, da lag der Stein eben ja, umgekippt. Wir haben dann nachrecherchiert und festgestellt, die zuletzt verstorben ist, die Großmutter, die musste noch erleben, dass die Nachbarn bzw. die Schneider eben die Gräber geschändet haben von der Familie, die man ja gekannt hat. Man war ja zusammen in der Schule, im Wirtshaus. Man hat sich ja gekannt.
In seiner Zeit in Deutschland hat Mordechai Bernstein zu Hunderten von jüdischen Gemeinden recherchiert und rund 100.000 Dokumente an das New Yorker Headquarter des Jiddischen Wissenschaftlichen Instituts geschickt. Anfang 1952 verließ er das zerstörte Europa und ging nach Buenos Aires, wo er wiederum für das lokale JEWU arbeitete. Er schrieb 5 Bücher über untergegangene osteuropäische Gemeinden, darunter seine Geburtsstadt Bütten. 1955 und 1960 veröffentlichte er unter dem Motto »Tausend Jahre der Aschkenasen« drei Bände mit Essays über seine Reise durch Deutschland. Anfang der 60er Jahre konnte Bernstein endlich dauerhaft zu Frau und Tochter nach New York stoßen. Als er 1966 mit 61 Jahren starb, war er mit einer Vielzahl von Projekten befasst. Einer Chronik der ukrainischen Presse, einer Geschichte jüdischer Familiennamen, einem Katalog mit Spitznamen litauischer Rabbiner, einer Sammlung von Shoah-Texten und diversen Publikationen für den jüdischen Allgemeinen Arbeiterbund. Wie sehr sich Bernstein als Retter und Bewahrer noch der kleinsten Spuren jüdischer Kultur verstand, betont Karen Leon, seine in New York lebende Enkelin. Als er in Deutschland eintraf, begann seine Forschungsreise, seine außergewöhnliche Reise. Wer hätte das sonst machen sollen? Er dokumentierte, was er für notwendig erachtete, weil niemand sonst das jemals getan hätte. Warum sollte man etwas so Gewöhnliches für wichtig halten, wie Details zum Arbeitsleben, zu den Gewerkschaften, zur Kleidung oder Spitznamen? Dass das im Bogen einer historischen Abstammungslinie eine Rolle spielt, aber das tut es. Teilweise war das vielleicht so, weil das nach dem Krieg Fragmente waren. Er sagte sich, ich setze die Fragmente zusammen. Ich erstelle ein komplettes Bild aus den Dingen, die die Menschen nicht für wertvoll halten, die aber unbezahlbar sind. Ich werde mich darum kümmern und all diese Fragmente in eine Zeitachse bringen, damit die Menschen wissen, was sie hatten oder was sie haben, woran sie sich festhalten können oder wo sie es finden. Dafür hat er gesorgt. Es war eine sehr liebevolle Reise, glaube ich.
A painful but loving journey.
Eine schmerzliche, aber liebevolle Reise.
Mordechai Bernstein reiste von 1948 bis 1951 durch Deutschland, um nach den Spuren und den Zerstörungen durch die Shoah die Überreste jüdischen Lebens festzuhalten. Judith Leister ist seinen Spuren gefolgt